Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir haben noch ein Sonder-Highlight, sage ich jetzt mal, mit dem wir gar nicht gerechnet haben, dass nämlich jetzt bei uns hier im Studio noch Erzbischof Dr. Georg Genswein ist, Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Wir haben eben das Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Übertragen. Und jetzt haben wir noch die Gelegenheit, mit Erzbischof Dr. Georg Genswein zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie bereit waren zu kommen nach den ganzen 4 Stunden des Symposiums. Alle Hörer interessieren wahrscheinlich, wie geht es Papst Emeritus zurzeit? Vielleicht können Sie ein paar Worte sagen.
Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin dieser Einladung gerne gefolgt. Sie kam zwar auf kurzfristig, aber umso besser. Ja, wie geht's Papst Benedikt? Ich sage, er ist stabil in der Schwäche. Das heißt, es ist so, dass er physisch natürlich mit 94 Jahren keine Bäume mehr ausreißt. Er ist physisch etwas schwach. Die Stimme ist leider auch schwach geworden. Aber der Kopf ist ganz klar. Er ist ein Mann, der alles machen kann noch, was nötig ist. Bei manchen braucht er Hilfe. Aber er kann aufstehen, er kann ins Bett gehen, er kann zelebrieren, er kann beten, essen, lachen. Was man machen kann, das macht er. Es dauert alles nur etwas länger. Aber er ist ein Mann, der wirklich also auch Anteil nimmt am Leben der Kirche, auch am Leben der Welt. Und wie gesagt, die physischen Kräfte haben abgenommen, aber die geistigen Kräfte sind nach wie vor vorhanden.
Er nimmt Anteil, nimmt er jetzt auch am Symposium Anteil, soweit es ihm irgendwie kräftemäßig geht?
Ich habe ihm also das Programm gegeben, habe ihm auch gesagt, dass er über Radio Horeb bzw. über EWTN verfolgen kann, live verfolgen kann, was hier geschieht. Wie weit er das gemacht hat, das werde ich dann heute Abend erfahren, wenn wir uns sehen.
Sonst die Möglichkeit zum Nachhören wird es geben, Nachlesen auch. Herr Erzbischof, uns interessiert natürlich, wie haben Sie den Papst oder damals Josef Ratzinger kennengelernt?
Ja, das liegt jetzt 25 Jahre zurück. Ich habe als Student und als Seminarist, ich bin also im Jahre 1984 zum Priester geweiht worden, sind jetzt 37 Jahre, in Freiburg in Münster. Damals schon als Student und als Seminarist habe ich also viel, eigentlich alles, was der Professor Ratzinger, dann später der Kardinal Ratzinger geschrieben hat, gelesen. Und persönlich kennengelernt haben wir uns in Rom. Ich habe, wie gesagt, in Freiburg studiert, auch in Rom. Dann wurde ich zur Priester geweiht. Er war Kaplan. Dann hat mich der Bischof nochmal zum Studium weiter freigestellt und promoviert in München. Und dann kam die Bitte der Mitarbeit in Rom im Jahre 1994. Ich kam nach Rom, habe im Collegio Teutonico gewohnt. Und da hat jeden Donnerstag um 7 Uhr der damalige Kardinal Ratzinger die Heilige Messe zelebriert für die Pilger, die sich angemeldet haben. Das war immer die Messe, die knallvoll war im Camposanto. Und anschließend ging er dann mit den Seminaristen bzw. mit den Kollegiaten, wozu ich gehörte. Als ich nach Rom kam, habe ich dort gewohnt, zum Frühstück. Und so haben wir uns auf diese Weise kennengelernt, beim Frühstück im Collegio Teutonico im Vatikan.
Kennenlernen ist dann eine Sache, aber wie wird man dann Assistent und Privatsekretär?
Ja, es war so, ich wurde ja nach Rom gerufen zur Mitarbeit in der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Und nach einem Jahr, Kardinal hatte öfters am Donnerstag mit mir gesprochen, sagte auf einmal zu mir, kommen Sie mal, ich habe Ihnen was mit Ihnen was zu besprechen. Dann kam ich, da war ich schon etwas ängstlich, habe gemeint, was habe ich jetzt angestellt? Und sagt er, ich würde Sie bitten, in 4 Wochen muss ein deutscher Priester, der 10 Jahre hier war, zurück in die Diözese. Das ist die Regel, dass nach 5 oder 10 Jahren die Priester wieder zurückkehren. Ich würde Ihnen gerne diese Stelle anbieten. Dann sage ich, ja, trauen Sie mir das zu? Ja, ich traue Ihnen das zu. Aber sprechen Sie erst mit Ihrem Bischof und überlegen Sie sich's gut. Sie haben 2 Monate Zeit. Dann habe ich das mit meinem Bischof besprochen und überlegt. Und dann sagt er, wenn der Kardinal dich ruft, ja, dann werde ich natürlich nichts dagegen haben, wenn du selber willst. Dann sage ich, na, im Gegenteil. So kam es, dass ich also von der einen in die andere Kongregation gewechselt habe. Da gab es noch ein paar Dinge, die man regeln musste. Ich brauchte einen Nachfolger dort, damit dort kein Loch entsteht. Und das haben dann die beiden Herren Kardinäle miteinander ausbaldowert. Und so kam es, dass ich also ab dem Jahre 1996 im Februar oder März in die Glaubenskongregation gewechselt bin und seither eben auch ein enger Mitarbeiter oder daher auch ein enger Mitarbeiter des dortigen und damaligen Präfekten Josef Karl Ratzingers wurde.
Wie war das dann, als die Papstwahl überraschend?
Ja, ich muss erzählen, wie ich dann, also ich meine, ich war ein Mitarbeiter und wie ich dann Sekretär wurde, das war eigentlich sozusagen, das ist ja fast schon eine Anekdote. Eines Tages, es war im Jahr 2002, sagt er, ja, Papst Johannes Paul II. Muss mich jetzt endlich mal in die Emeritierung lassen. Ich habe ihn dreimal gebeten, jetzt ist aber Zeit. Mein Sekretär Josef Clemens, der wird Mitarbeiter in einer anderen Kongregation, und solange ich noch Präfekt bin, das wird sich also nur noch um Wochen handeln, brauche ich einen Sekretär. Und ich habe an Sie gedacht. Dann sage ich, ja, das ist eine Ehre, mache ich gerne. Und sagen, gut. Dann hat er, als er dann den Wechsel bekannt gegeben hat, das war dann bei dem Mitarbeiter, hat er gesagt, hier stehen zwei Professorien. Das eine bin ich, das andere ist Monsieur Genswein. Wir werden jetzt miteinander zusammenarbeiten. Es wird nicht allzu lange dauern, weil eben ich darauf warte, dass Papst Johannes Paul II. Endlich meinen Rücktritt annimmt, nach vielen, vielen Jahren. Gut, okay. Und ich bin am 1. März 2003 sein Sekretär geworden. Und Sie wissen, zwei Jahre später, am 2. April 2005, ist Papst Johannes Paul II. Gestorben. Er hat ihn nicht angenommen, Rücktritt. Und am 19. April ist ein neuer Papst gewählt worden. Aus Kardinal Ratzinger wurde Benedikt XVI. Und wir sind heute noch beieinander.
Wurde dann noch mal neu gefragt, ob Sie bei ihm bleiben wollen oder wie wird sowas gemacht?
Ja, das war dann so, bei der Wahl, am Ende der Wahl, Sie wissen, die Wahlvorgänge sind ja in der Cappella Sixtina, und wenn ein Papst gewählt ist, ist dann so, dass die Kardinäle, die eben die Papstwahl bestreiten, am Ende dem neuen Papst Ehrfurcht und Gehorsam versprechen. Das ist also wie eine lange, wie ein Stau, kann man sagen, einer nach dem anderen. Der Papst sitzt dann unter dem jüngsten Gericht von Michelangelo auf einem Stuhl und die Kardinäle kommen einer nach dem anderen, verspricht ihm Ehrfurcht und Gehorsam. Und bei der Gelegenheit durfte ich mit ins Konklave, natürlich nicht wählen. Als Dekan hatte der damalige Dekan Ratzinger eben die Möglichkeit, einen Priester mitzunehmen. Also gehen Sie mit. Gut, hatte ich die Möglichkeit, dann ganz am Ende ihm auch Ehrfurcht und Gehorsam zu versprechen. Und ich habe ihm gesagt damals, Heiliger Vater, das erste Mal, Heiliger Vater, ich werde bei Ihnen bleiben, mit all meinen Kräften Sie unterstützen, im Leben und im Tode. Das habe ich in Latein gesagt, in vita et in morte. Das war sozusagen der Startpunkt dann, dass die Zeit als Sekretär auch von Kardinal Ratzinger auf Papst Benedikt übergeleitet worden ist.
Wenn Sie so auf die Zeit zurückschauen, gibt es da für Sie so einen schönen Höhepunkt, an den Sie sich gerne erinnern oder was einfach ja, Sie verbindet vielleicht
es,
auch?
Ja, es, schauen Sie, es gibt viele Höhepunkte. Es gibt natürlich jetzt im Empfinden dann immer auch Elemente, die dann besser im Herzen oder besser im Gedächtnis haften geblieben sind. Das waren sicherlich ganz am Anfang einfach das Konklave. Ganz klar. Und dann aber auch der Weltjugendtag in Köln, den ja Johannes Paul II. Dem damaligen Kardinal Meissner versprochen hat und den dann Papst Benedikt eingelöst hat. Und auch eine der ersten Reisen ging ja im September 2006 nach Bayern. Das ist ein Höhepunkt gewesen. Ich habe selber in München 7 Jahre gelebt, also ich kannte München recht gut und auch ein bisschen Bayern. Insofern ist also ich bin gekommen aus dem Schwarzwald, aber Bayern ist meine zweite Heimat geworden. Insofern war das auch etwas sehr, für das Empfinden, etwas sehr Wertvolles und das ist mir besonders in Herz und Hirn geblieben.
Wenn wir im Radio manchmal Sendungen, oder ich spreche mal von meiner Sendereihe, wenn Referenten über Anbetung sprechen, dann wird ganz oft dieses Wort zitiert, was er bei der Anbetung auf dem Feld in Köln gesagt hat, dieses Proskynesis, dieses Niederwerfen und Adoratio der Kuss. Ja, es ist auffällig, wie oft das zitiert wird.
Ja, man darf nicht vergessen, was jetzt die Weltjugendtage betrifft, ist Köln der erste Weltjugendtag, wo eine Anbetung stattgefunden hat. Ja, und das war auch auf Wunsch von Papst Benedikt. Das heißt, seit dem Kölner Weltjugendtag ist es so, dass bei jedem Weltjugendtag das Element der Anbetung auch dabei ist. Weil hier der Herr, der sakramental gegenwärtige Herr wird angebetet. Das ist das Zentrum. Es gibt ja bei jedem Weltjugendtag da gibt's viele Elemente und sehr viele Worte und sehr viele schöne. Aber das Konkrete, die Anbetung hatte gefehlt. Und seither ist die da und die Rede, beziehungsweise die Predigt, werde ich nie vergessen. Ich war praktisch 3 Meter nur hinter dem Papst, als er an dem Abend gepredigt hat. Das ging wirklich, das schaudert mich heute noch, wenn ich daran denke, also 1 Million Leute, junge Menschen hauptsächlich, auf dem großen Platz in Köln. Und der Papst eben vor diesen jungen Leuten und versucht, die Anbetung ihnen nahezulegen und mit Worten darzustellen, warum die Anbetung so wichtig ist und welche Bedeutung diese Anbetung hat für den einzelnen Gläubigen, auch und gerade für junge Menschen.
Es war absolute Stille auf einem, soweit das möglich war, auf diesem Platz. Das war beeindruckend.
Das ist auch für mich, muss ich sagen, also bei so vielen Menschen eine Stille zu empfinden, und zwar eine gefühlte Stille. Nicht einfach jetzt einmal, dass man den Mund hält, sondern eine Stille, die ausgerichtet ist auf das Allerheiligste und das dann von der Gegenwart des Herrn auch gefüllt wird. Das ist also nicht nur Mund halten, still sein, sondern eine Stille, die sozusagen eine geistliche Kraft in sich trägt.
Die Begegnung mit Christus ist, glaube ich, für Papst Benedikt immer noch das Zentrale, die Liturgie, auch jetzt noch. Oder was trägt ihn in seiner jetzigen Zeit?
Es ist nicht so, dass es nur Lebensabschnitte gibt, wo ihn das und jenes getragen hat, sondern was er verkündet hat, was er gelehrt hat, das hat er auch gelebt. Und nicht umsonst, um ein Beispiel zu nennen, sind ja bei den gesammelten Schriften, sprich bei den gesammelten Werken in Opera Omnia, nach seinem Wunsch die liturgischen Schriften als erste herausgegeben worden, als ersten Sammelband. Das heißt, in der Liturgie sieht Papst Benedikt tatsächlich die Begegnung des Menschen mit dem dreifaltigen Gott. Liturgie ist nicht nur ein Feiern von irgendetwas oder von irgendjemand, sondern ist der konkrete Dialog mit Gott selbst, ist das konkrete In-Kontakt-Treten mit Gott, und zwar von mir aus und von Gottes Seite aus. Und das ist etwas ganz Konkretes, nicht etwas, was geschichtlich gewesen ist, sondern was sich immer wieder ereignet, mein ganzes Leben lang. Das ist für ihn das Zentrum, es war das Zentrum, es ist das Zentrum und es wird sicherlich auch die Zeit, die der liebe Gott ihm noch gibt, auch das Zentrum bleiben.
Der Rücktritt war ein einschneidendes Moment. Ich glaube, ja, die erste Reaktion bei vielen war Trauer auch. Ein Vater geht irgendwie und bleibt doch da, aber es war, ich glaube, viele haben geschluckt. Wie haben Sie das erlebt damals?
Ja, der Rücktritt oder die Verzichtserklärung hat es mir ja schon einige Zeit vorher gesagt. Ich gehöre auch zu denen, die also eigentlich dagegen waren und die nicht nur geschluckt, sondern auch geweint haben. Aber er hat mir gesagt, nein, was er später dann auch in seiner Erklärung lateinisch formuliert hat, es fehlt mir die notwendige Kraft, um die Kirche weiterzuführen. Und aus Liebe zu Christus und zur Kirche muss ich diesen Schritt tun. Ich habe das gut überlegt, gut durchdacht, durchgebetet und ich bin zu der Gewissensentscheidung gekommen, dass das der richtige Schritt ist. Und er hat mir selber öfters nachher gesagt, ich weiß, ich musste viele Menschen enttäuschen. Viele Menschen haben mir auch geschrieben und ihre Enttäuschung tatsächlich auch freien Lauf gelassen, auch Freunde waren enttäuscht über diese Entscheidung, dass das nicht gehe und dass das nicht möglich ist. Er sagt, ich musste diese Entscheidung von meinem Gewissen treffen und ich habe sie getroffen in Freiheit und in großer, sehr großer Überzeugung. Und man sieht jetzt wissen schon 8 Jahre vergangen, er sagt öfters, ja, ich hätte nicht geglaubt, dass der liebe Gott mir so viel Zeit gibt. Oder wenn er es etwas salopper sagt, dann ich hätte nie geglaubt, dass der Weg von hier zur Himmelspforte, zum heiligen Petrus, so lange dauert. Aber es ist in der Tat so, dass der Rücktritt natürlich ein einschneidendes Erlebnis war, auch für mein Leben. Und das ist, was Sie mich vorher fragten, auch ein Element oder eine Sache, die mir also ins Herz geschnitten hat und da also Spuren hinterlassen hat.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Papst Benedikt beim Rücktritt gesagt, dass er für die Kirche jetzt in dieser Zeit besonders beten wird. Und das, denke ich, ist eine große Stütze. Da werden wir im Himmel sehen, wie viel das bewirkt hat.
Er zieht sich nicht ins Private zurück, sondern also er wird auch in der Zukunft, soweit es mit seinen Kräften möglich ist, natürlich für seine Nachfolger und für die Kirche beten und all das tun, was für die Kirche gut und richtig und wichtig ist. Und er hat das nicht nur versprochen, sondern, das sehe ich ja, auch eingehalten und hält es ein.
Wir sind froh bei Radio Horeb, Radio Maria, dass wir mal auch die generale Audienzen übertragen haben, live mit Papst Johannes Paul II. Hat es so angefangen, dass wir das eingebracht haben ins Programm, dann mit Papst Benedikt, jetzt natürlich mit Papst Franziskus. Das bleibt immer in Erinnerung, dieses Panorama, was aufgeht, wenn Papst Benedikt irgendeinen Punkt erklärt hat, die Zusammenhänge. Ist das die Größe seiner Theologie, seiner Spiritualität?
Er ist natürlich ein geborener Professor, also jemand, der die Gabe hat, nicht leichte Zusammenhänge, auch nicht leichte theologische Zusammenhänge, so zu schildern, so zu erklären, so darzustellen, darüber so zu sprechen, dass man das versteht, also verständlich. Das war schon die Gabe des Professors, Ja, und er hat mir mal gesagt, es ist nicht so, dass ein Professor sich dadurch auszeichnet, dass er schwierige Zusammenhänge in noch schwierigeren Worten darstellt, sondern so gut möglich schwierige Zusammenhänge in verständlichen, einfachen, nicht simplizistischen, sondern einfachen Worten darstellt. Denn nur dann ist es möglich, dass auch die Personen, die ihm zuhören, wo auch immer, ihn verstehen und dass er tatsächlich eben dann das, was er sagen will, auch dort ankommt, wo zugehört wird.
Faszinierend fand ich das bei diesem Gespräch mit den Erstkommunionkindern. Da habe ich gedacht, da wird hohe Theologie ganz einfach und so schön erklärt, oder?
Ja, es wurde ja oft gesagt, ja, Papst Benedikt, der kann ja eigentlich mit Kindern überhaupt nicht und auch mit großen Massen. Wie so oft, diese Vorurteile wurden dann Lügen gestraft. Ich selber war ja öfters dabei, auch wenn er Katechesen mit kleinen, also mit jungen Menschen oder auch mit Kindern gehalten hat. Und ich war selbst überrascht, wie auch die Erwachsenen gerade da die Ohren gespitzt haben, weil die Kinderkatechesen sind in der Regel immer Katechesen auch für die Erwachsenen. Denn da merkt man, wenn Kinder zuhören, dass sie getroffen sind und dass sie auch verstehen, was gemeint ist. Wo Kinder zuhören, hören Erwachsene zweimal zu. Und das war bei diesen oder bei dieser Katechese auf dem Petersplatz, von der Sie jetzt gesprochen haben, wirklich der Fall.
Können Sie Papst Emeritus von Radio Horeb, Radio Maria, Grüße bestellen?
Das mache ich gerne, das werde ich gleich nachher tun. Wir werden nachher sicherlich miteinander zu Abend essen. Da werde ich von dem Tag heute berichten, vom Symposium, und gerne auch Ihre Grüße überbringen. Und ich bin überzeugt davon, dass er mir auch den Auftrag gegeben hätte, wüsste er, dass ich hier wäre, dass auch Radio Horeb seine Grüße empfangen soll. Und auch Radio Maria.
Herr Erzbischof Genswein, vielen Dank, dass Sie bei uns waren für dieses Gespräch. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Ich danke für die Einladung und danke für das Gespräch. Ich segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.